Und diese Verteilungskämpfe, die werden jetzt mit voller Wucht ausbrechen. Das Ergebnis wird sein, dass die Rente nicht fließt. Und zwar nicht deswegen, weil die Jungen die stärkeren Bataillone hätten bei den Wählern. Das haben sie nicht. Sondern sie wird nicht fließen, weil das Geld einfach nicht erwirtschaftbar ist. Es ist nicht da. Und die Jungen können es nicht stemmen. Sie sind nicht in der Lage dazu. Wenn man ihnen diese Abgaben auferlegt, dann werden sie in der Armut landen und dann werden sie das Land verlassen, weil sie keine andere Wahl mehr haben.
Immer weniger junge Leute müssen immer mehr Rentner finanzieren. Die Kosten für die Rente explodieren und das System steht vor dem Zusammenbruch. Was kommt auf die junge Generation zu?
Ja, lass uns doch mal zusammenrechnen. 250 Milliarden wollen sie für Rüstung ausgeben pro Jahr, 200 Milliarden für die Rente und der Bundeshaushalt beträgt 450 Milliarden. Was sagt uns das? Für was anderes ist kein Geld mehr da, gar keins. Kein Geld für Bildung, kein Geld für Forschung und Entwicklung, kein Geld für Infrastruktur, kein Geld für Straßen, Krankenhäuser, kein Geld für Entwicklungshilfe oder Klima, kein Geld für NGOs, kein Geld für den Bundestag, kein Geld für den Finanzminister und für ja 15 von 16 Ministerien, die wir haben. Also das ist ein Radikalprogramm, das ist fast besser als meins, die Kettensäge, die alle Ministerien bis auf eins niedermacht. Ja, das ist das, worauf sich unsere Politik da gerade nolens volens einlässt, natürlich nur deswegen, weil sie nicht rechnen können. Sie wissen es noch nicht, dass sie gerade den Ast absägen, auf dem sie sitzen und das mit einer Geschwindigkeit, die atemberaubend ist. Wobei wir jetzt das vorausgeschickt uns das Rentensystem an dieser Stelle, in dieser Sendung ja schon einige Male angeguckt haben. Und meine Meinung dazu ist ja sattsam bekannt, wobei meine Meinung halt bloß die Mathematik wiedergibt, die in diesem System drinsteckt. Und dieses System funktioniert wie folgt. Es ist ein sogenannter Generationenvertrag, meine Damen und Herren. Was heißt Generationenvertrag? Das heißt, die jetzt jüngere Generation zahlt die Renten der Alten und dafür bekommt sie von der nächsten heranwachsenden Generation ihre Rente bezahlt. So wie die Alten, die jetzt die Rente beziehen, schon die Rente der vor ihnen Arbeitenden bezahlt haben. Also so wälzt sich das im Lauf der Zeit immer größer vor uns her. Und die Schneewalze quasi oder die Welle, die wir vor uns herschieben, die wird immer größer relativ zu denen, die einzahlen müssen. Warum ist das so? Weil nicht genug Kinder geboren werden. Das funktioniert ja nur dann, wenn ungefähr so viele Kinder sozusagen nachwachsen, nacherzogen, ausgebildet und ins Berufsleben gebracht werden, wie in der vorherigen Generation auch gearbeitet haben. Das heißt also, Wenn ich das System stabil halten will, dann muss ich Kinder kriegen. Keine Kinder, keine Rente, ja? Keine Arme, keine Kekse. Das bedeutet, dass im Schnitt die Menschen 2,1 Kinder pro Ehepaar, also pro Frau letzten Endes, kriegen müssen. Ja? Und diese 2,1, warum 2,1 und nicht 2? Weil wenn 2,1 Kinder geboren werden im Schnitt, 0,1 ist quasi die Sterblichkeit zwischen Geburt und dem Eintritt ins Berufsleben. Das heißt also, wir sterben ja nicht erst, wenn wir alt sind, sondern viele Menschen sterben auch jünger, erreichen ihr Berufsleben gar nicht. Es gibt Kindersterblichkeit, all das gibt's. Und deswegen muss man geringfügig mehr Kinder in die Welt setzen, als man dann quasi, die dann im Berufsleben ankommen und die dann auch ihr Leben lang arbeiten. Das heißt also, 2,1 ist die Zahl und die erreichen wir schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Und jetzt wird Kritik an den Boomern geübt. Nun bin ich auch selbst ein Boomer, wie es so schön heißt. Also die geburtenstarken Jahrgänge der 50er und 60er Jahre, die ja offensichtlich nicht genug Kinder gekriegt haben und die jetzt aber, weil sie geburtenstarke Jahrgänge sind, in riesiger Zahl in Rente gehen. Und jetzt sagen die Boomer, die stellen sich jetzt hin und sagen, ja, Moment mal, aber wir haben doch das alles erarbeitet, die Grundlage, auf der ihr steht, die ganze Industrialisierung, das ganze Wirtschaftswachstum der letzten 50 Jahre, wir haben es doch erarbeitet, also haben wir wohl auch eine Rente verdient. Während die Jungen sagen, ja, verdammt nochmal, ihr habt aber nicht genug Kinder gekriegt. Ja, und beides ist leider wahr. Die Boomer-Generation ist wahrscheinlich die letzte Generation, die noch nicht ein komplettes Opfer der Bildungskatastrophe geworden ist. Aber sie ist auch die erste massiv egoistische Generation gewesen, die ihr eigenes Leben am Konsum ausgerichtet hat und die deswegen zu wenig Kinder gekriegt hat. Und 1,4 Kinder sind es, glaube ich, ja, und mittlerweile sind es ja noch weniger. Die Leute kriegen ja, nicht nur die Boomer kriegen keine Kinder, auch die Generation Z oder sie, wie sie sich nennt, die kriegt auch keine Kinder und noch weniger, Ja, und das fällt ja immer weiter. Wenn das immer weiter fällt, dann sind eben nicht mehr genug Leute da, um die Rente zu erarbeiten. Das heißt also, die Boomer haben einerseits recht, aber haben das alles erarbeitet, aber sie haben andererseits keine Kinder gekriegt. Sie haben das, was sie erarbeitet haben, auch verkonsumiert. Und deswegen ist mein Petitum, und da halte ich auch dran fest, kann ich natürlich, der 4 Kinder großgezogen hat, leicht reden haben. Ja, aber ich habe es ja auch bezahlt. Ja, nur mal so am Rande. Ich habe Rente bezahlt, also Rentenversicherung bezahlt, und ich habe 4 Kinder großgezogen. Ja, während andere keine Kinder gekriegt haben, in der Annahme, dass meine Kinder seine oder ihre Rente bezahlen. Sondern das geht natürlich nicht auf. Ja, das funktioniert nicht. Es könnte eine Weile länger funktionieren, wenn die Produktivität steigt. Das heißt also, wenn 1,4 Kinder, wenn sie ins Berufsleben eintreten, so viel produzieren wie früher 2 Kinder, dann kann man das bei konstantem Lebensstandard eine Weile lang durchhalten. Also dafür muss die Produktivität wachsen im Laufe der Zeit. Was auch angesichts des technischen Fortschritts möglich sein sollte. Früher war es so, dass wir geschätzt haben, 3% Produktivitätswachstum gibt's immer. Und die gab's auch in den letzten Jahrzehnten.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de.
Nur an Deutschland sind die leider vorbeigegangen. Ja, warum sind die an Deutschland vorbeigegangen? Weil in Deutschland das Produktivitätswachstum, das wir theoretisch haben könnten, nicht mehr kommt und nicht mehr in Wirtschaftswachstum umgesetzt wird. Wieso ist das so? Das ist ganz einfach. Produktivitätswachstum findet nur im privaten Sektor statt. Wenn Sie eine Behörde betreten, da wird heute noch, hätte ich beinahe gesagt, mit den Ärmelschonern, ja, und knarzenden Türen so gearbeitet wie vor 60 Jahren. Da hat sich technologisch kaum was geändert. Da stehen zwar jetzt Computer rum, aber die Computer dort, die haben die Produktivität nicht erhöht, sondern die dienen nur der zusätzlichen Arbeit. Also das, was da eingehackt werden muss manuell, das kommt alles zusätzlich. Ja, das ist nicht zum Produktivitätsfortschritt, nicht zur Prozessverbesserung eingesetzt worden, sondern nur zur Datenzentralisierung. Das ist eine Arbeit, die zusätzlich entsteht, damit der Staat mehr über uns weiß. Ja, aber Produktivitätsfortschritt bei den Prozessen gab es keinen. Und weil der staatliche Sektor immer größer geworden ist, nämlich von früher 30% auf jetzt über 50 und in Wahrheit wahrscheinlich eher Richtung 60%, hat sich der staatliche Sektor, in dem kein Produktivitätswachstum stattfindet, verdoppelt. Und der Sektor, in dem Produktivitätswachstum stattfindet, hat sich von 70% auf 40-50% verkleinert. Ja, das heißt, netto kommt da kein Produktivitätswachstum raus. Und dann hat man auch noch im privaten Sektor das Produktivitätswachstum in Deutschland, eigentlich in ganz Europa, abgewürgt. Wie hat man das geschafft? Durch die Nullzinspolitik. Denn es ist so, dass der Produktivitätsfortschritt, der kommt nicht dadurch, dass jedes Unternehmen gleichmäßig seine Prozesse verbessert und immer produktiver wird. Einige machen das, aber andere machen es nicht. Sondern dieser Produktivitätsfortschritt kommt auch dadurch zustande, dass Unternehmen, die den Produktivitätsfortschritt nicht können, die sich nicht verbessern können, die immer nur an althergekommenen Prozessen festhalten, die mit alter Technologie arbeiten, die sich nicht fortbilden wollen, die keine moderneren Produkte machen wollen. Was passiert mit diesen Unternehmen in einer Marktwirtschaft? Die gehen pleite und scheiden aus. Und dadurch werden Unternehmen mit schlechter Produktivität werden aus dem Wirtschaftskreislauf rausgeworfen, sodass Platz entsteht. Ja, und der Platz, der muss auch entstehen, die müssen Platz frei machen, denn die müssen Leute freisetzen und Kapital freisetzen, damit andere Unternehmen, die produktiver sind, nachwachsen können. Neue innovative Unternehmen, neue Ventures, neue Produkte, neue Dinge, kreative Zerstörung, wie Schumpeter gesagt hätte. Ja, das Alte muss vergehen, damit das Neue wachsen kann. Und das findet in unserer Wirtschaft nicht mehr statt. Warum findet es nicht mehr statt? Durch die Nullzinspolitik. Die Nullzinspolitik sorgt nämlich dafür, dass schlechte Unternehmen, die normalerweise pleite gehen würden, weil sie ihre Zinsen aufs Fremdkapital nicht mehr bezahlen können, die leben länger. Die leben sehr, sehr viel länger, weil der Nullzins, der hat wie eine Subvention gewirkt. Und der hat jetzt über 25 Jahre so gewirkt. Ja, weil das ist die Zeit, in der wir diese Null- und Negativzinspolitik gemacht haben letzten Endes. Und damit sind ganz viele Unternehmen am Leben geblieben, die schlecht sind. Und damit ist auch im privaten Sektor die Produktivität schlechter gewachsen. Und das Ergebnis dieser Kombination von wachsendem Staatssektor und fehlendem Produktivitätswachstum im privaten Sektor führt eben dazu, dass jetzt mangels Wirtschaftswachstum die Tatsache, dass keine Kinder mehr geboren werden, in voller Wucht auf die Finanzierung der Rente durchschlägt. Ist ganz logisch, oder? Es ist nicht schwierig. Man muss es noch nicht mal ausrechnen können, obwohl man es ausrechnen kann. Also man kann es auch alles mathematisch darstellen, kann das durchsimulieren und dann weiß man, was die Stunde geschlagen hat. Und die Stunde hat geschlagen, dass dieses System nicht mehr finanzierbar ist. Dazu kommt, dass die Politik dieses System als Verschiebebahnhof benutzt hat. Sie hat einmal, ist sie hergegangen und hat versicherungsfremde Leistungen damit finanziert und dann hat sie Lücken, die sie selber geschaffen hat, wieder mit Steuermitteln gestopft. Sodass die Rente nicht mehr klar von den Steuermitteln getrennt ist. Und deswegen haben wir jetzt die Situation, dass mit 100 Milliarden pro Jahr, das sind nämlich 350 Millionen mal 365, sind über 100 Milliarden pro Jahr, 120 dürften es, glaube ich, sein, ja, in der Größenordnung nachgeschossen werden muss, was ungefähr, wenn man ausrechnet, wie viel ist das vom Bundeshaushalt? Wir haben 450 Milliarden Bundeshaushalt, davon 120 Milliarden nur Rentenzuschüsse. Ja, da kann man sich ausrechnen, was übrig bleibt. Wenn wir jetzt noch uns überlegen, 250 Milliarden Rüstung und dann haben wir ja auch noch eine andere fixe Größe im Bundeshaushalt, das ist die Zinszahlung. Ja, also wir haben irgendwie, jetzt laufen wir auf 60% Verschuldung. Wir sind auf 70% Verschuldung am Bruttosozialprodukt zu. Mit den ganzen Schulden des März und mit dem künftigen Rettungspaket für Frankreich werden wir auf 100% des Bruttosozialprodukts ansteigen. Und das bedeutet, dass wir auf Sicht über 4 Billionen Schulden haben werden. Und 4 Billionen Schulden, 1% von 4 Billionen sind 40 Milliarden. 40 Milliarden, nur 1%. Das heißt also, wenn die Zinsen beispielsweise auf diese Schulden nur 3% betragen, was durchaus eine realistische Größenordnung ist, dann gehen schon 120 Milliarden pro Jahr nur für Zinsen raus. So, das heißt also, rechnen wir mal zusammen. 120 Milliarden für Zinsen, 120 Milliarden für die Rente, 250 Milliarden für Rüstung. Bleibt nichts übrig für irgendwas sonst. Das war's. Ja, da sind wir schon bei 490 Milliarden. Das ist schon mehr, als der Bundeshaushalt überhaupt hergibt. Ja, also Bundeshaushalt ist übrigens nicht Steuereinnahmen, sondern Bundeshaushalt ist Steuereinnahmen plus die aktuellen Schulden, die wir aufnehmen. Also die 450 Milliarden, die wir da ausgeben, die haben wir ja auch nicht. Da nehmen wir ja auch im Moment schon 100 Milliarden Schulden pro Jahr auf dafür. Ja, oder über 100 Milliarden Schulden. Nennt sich alles Sondervermögen, meine Damen und Herren. Sie sehen, der ganze Verschiebebahnhof, der führt jetzt dazu, dass es zum Verkehrscrash auf diesem Bahnhof kommt. Ja, und deswegen ist jetzt ist der Moment, wo die Verteilungskämpfe anfangen. Warum ist es so? Weil die SPD, die sagt natürlich, oh Mist, wenn ich jetzt auch noch an die Rente gehe, dann werde ich die letzten treuen Sozialdemokraten als Wähler verlieren. Wir sind zwar sowieso nur noch bei 13%, aber davon sind bestimmt 3-4% noch echte alte Sozialdemokraten aus echtem Schrot und Korn. Aber die sind jetzt Rentner und die springen uns jetzt auch ab, wenn wir das jetzt machen. Das wollen wir nicht. So, dann sagt die Junge Union, die besteht ja, wie der Name sagt, tendenziell mehr aus Leuten, U30, nicht so wie ich, Ü30. Ne? Also ich nenne mich gern Ü30, ist ja auch die Wahrheit, aber die Wahrheit ist natürlich auch, dass ich Ü60 bin. Ne? Also ein bisschen mogeln dürfen wir ja. Auf jeden Fall, das sind alles U30-Leute. Und diese U30-Leute in der Jungen Union, die sagen, Moment mal, also ihr wollt jetzt diesen Riesenschluck aus der Rentenpulle nehmen, den müssen wir finanzieren. Wie hoch sollen denn die Rentenbeiträge werden, die wir da finanzieren? Wir 1,4 Kinder pro Ehepaar, die ihr auf die Welt gebracht habt. Ja? Wie sollen wir das denn finanzieren? Wie sollen das gehen? Ja? Welchen Rentenbeitrag sollen wir denn dabei steuern? Sollen es 20% unseres Einkommens sein? Oder 30? Wer bietet mehr? Ja? Natürlich ist es nicht mehr finanzierbar. Das System kommt an sein Ende und das, was wir da jetzt beobachten, das nennt man, es hat einen Namen. Das nennt man Verteilungskampf. Der Verteilungskampf, meine Damen und Herren, kommt immer dann, wenn die Ressourcen, die verfügbar sind, nicht mehr ausreichend sind, um die Bedürfnisse der Anwesenden zu befriedigen. Und wenn dann die eine Gruppe am Besitzstand festhalten möchte und die andere Gruppe sagt, euer Besitzstand ist meine Arbeit und ich gebe es jetzt nicht mehr her. So, dieser Verteilungskampf, der bricht jetzt aus. Und nur ganz am Rande sei bemerkt, dass die 100 Milliarden, die wir pro Jahr für die Einwanderer ausgeben, auch nicht mehr finanzierbar sind. Sie werden gemerkt haben, dass wir die 450 Milliarden schon mehr als ausgegeben haben. Ja, und das nützt auch nichts dann, bei den Kommunen anzuklopfen. Wir haben schon in unserer letzten Sendung gesehen, die sind auch pleite. Und die Länder sind es übrigens auch. Ja, da ist auch nichts mehr zu holen, außer Einsparungen, ja, die dann irgendwo sein müssen. Und die Frage ist, wo wird dann eingespart? Ja? Und diese Verteilungskämpfe, die werden jetzt mit voller Wucht ausbrechen, meine Damen und Herren. Das Ergebnis wird sein, dass die Rente nicht fließt. Und zwar nicht deswegen, weil die Jungen die stärkeren Bataillone hätten bei den Wählern. Das haben sie nicht. Sondern die wird nicht fließen, weil das Geld einfach nicht erwirtschaftbar ist. Es ist nicht da. Und die Jungen können es nicht stemmen. Sie sind nicht in der Lage dazu. Wenn man ihnen diese Abgaben auferlegt, dann werden sie in der Armut landen und dann werden sie das Land verlassen, weil sie keine andere Wahl mehr haben. Nicht, weil sie es wollen. Sie haben dann keine andere Wahl mehr. Also die ich jetzt, denen ich die ganze Zeit sage, geht alle raus, die ihr mühselig und beladen seid, entzieht dem System das Geld, die werden es dann machen, nicht weil sie wollen, sondern weil sie müssen. Das heißt, das System kommt so oder so an sein Ende. Ja, mit mathematischer Notwendigkeit und mathematischer Gewissheit. Und deswegen ist es natürlich klar, die 350 Millionen Euro pro Tag, die sind nicht finanzierbar. Die 700 Millionen, die es werden, wenn wir so weitermachen, auch nicht. Und jetzt bin ich mal gespannt, auf welche lange Bank der Herr Merz, unser Reichswackel-Elvis im Kanzleramt, die Sache schiebt.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de